Hallo und herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater, also Gabriel. Heute zu Gast ist mein Uropa Reinhard Defke. Viel Spaß dabei.
Und wir springen in eine neue Folge meines Podcasts New Work Chat. Und ich habe jemanden interviewen dürfen, den ich schon lange auf meiner Liste hatte. Also ein absoluter Wunschgast. Heute geht es mal nicht um neue Trends und New Work Experimente oder digitale Tools. Heute geht es um deutsche Geschichte. Ich habe mir jemanden eingeladen, der 89 Jahre unterwegs ist, sozusagen, der seit 62 Jahren verheiratet ist, der mit 60 Jahren seinen Führerschein noch gemacht hat, der sich für Afrika engagiert hat und der diese Dinge heute einmal teilt. Ich freue mich ganz besonders, dass mein Opa Reinhard Defke zu Gast ist. Ich bin mit meinem guten Kollegen Oliver Kramer, der mich mit seiner Technik unterstützt hat, nach Warnemünde gefahren zu meinem Opa, der dort mit meiner Oma zusammenlebt. Und ich habe ihn gefragt, wie das eigentlich damals war. So nach dem Motto, Opa, erzähl mal. Mein Opa hat nämlich schon mal ein kleines Büchlein geschrieben für die Familie, in dem er berichtet von seinen Erinnerungen. Und daran habe ich angeknüpft. Ich habe ihn gefragt, welchen Stellenwert Arbeit hatte, wie man das mit Familie vereinbart hat und wie sich das Ganze auch entwickelt hat. Und wir sehen eigentlich dann an seiner Story, wie auch die deutsche Geschichte verlaufen ist. Unheimlich spannend. Ich wünsche euch nicht nur viel Spaß, denn es gibt tatsächlich auch viele heitere Momente, sondern ich wünsche euch auch eine ruhige Minute und ein ruhiges Hinhören und Zuhören. Für mich selber ist nochmal wichtig geworden, dass wir älteren Menschen viel mehr eine Stimme geben sollten, denn das, was sie zu teilen haben, ist gerade für uns Jüngere unheimlich wertvoll. Vorhang auf! Ja, herzlich willkommen da draußen, liebe Hörer. Heute gibt es eine neue Folge meines Podcasts New Work Chat und das ist mal eine ganz besondere Folge für mich, denn heute habe ich jemanden zu Gast, der nicht unbedingt über neue Arbeit, New Work sprechen wird, sondern wir wollen darüber sprechen, wie Arbeit und auch Familie im Wandel der Zeiten und der Jahrzehnte eigentlich sich entwickelt hat. Und zwar habe ich die Ehre, heute meinen Opa zu Gast zu haben. Hallo, hallo, moin, moin.
Moin, moin.
Ich selber bin jetzt dieses Jahr 40 geworden und hatte letztes Jahr oder was vorletztes 20-jähriges Abitur. Das kommt selbst mir schon sehr, sehr lange vor. Wie ist es denn bei dir, wenn du zurückdenkst an deine Kindheit? Wie kommt dir das vor wie eine Ewigkeit oder hast du das alles noch vor Augen?
Ja, das ist wirklich auch schon weit zurückliegend. Das, man muss wirklich dann wie eine Kiste aufmachen und dann kommen plötzlich die einzelnen Erinnerungen, kommen dann alle wieder vor. Es ist schön, wenn man sich darüber unterhält, wenn man jemanden hat, auch im Familienkreis oder auch gerade wenn gefeiert wird, dass man dann sagt, ach, das und das war damals gerade Satz. Ich habe eigentlich eine schöne Kindheit erlebt. Wir waren drei Jungs zu Hause und wir haben viel auch draußen gespielt. Wir hatten zuerst noch gar kein Radio. Wir haben erst im Laufe des Krieges, also in den 40er Jahren, ein Radio bekommen. Und in der Nazi-Zeit war es ja so, dass nur ein einziger Sender da war. Es wurde gesagt, die einzelnen Rundfunkstationen können nicht entscheiden, was für den Hörer gut ist. Deswegen gibt es in Deutschland, im Deutschen Reich, nur einen Rundfunksender. Und wir hatten auf dem Hof eine Tanne stehen, eine riesengroße Tanne. Und wir wussten nicht, wie wir einen ordentlichen Empfang kriegen für den Rundfunkempfänger. Und da kriegten wir Einquartierung. Das waren Soldaten, machten in der Umgebung unseres Dorfes Manöver. Und wir konnten uns melden, wer einen Soldaten zur Nacht beherbergen will. Und einer dieser Soldaten, die bei uns dann wohnten, der hat uns eine Antenne gebaut. Und zwar hat er gesagt, Junge, du steigst hoch zur Tanne und befestigst da das Kabel. Und dann sollen wir mal sehen, wenn wir Empfang haben. Und wir hatten blendenden Empfang und konnten wunderschön alles hören, was der Deutsche Reichssender gegeben hat.
Ja, das ist ja heute wieder ein Riesenthema, Audio, also Hören. Gerade in Zeiten, in denen man eigentlich alle möglichen Medien nutzen kann, in Zeiten des Internets heutzutage. Ich habe ja heute den Olli meinen lieben Kollegen zu Gast. Olli ist so nett und nimmt das heute auf, hat ja selber den Podcast Wellenrauschen und kann, glaube ich, auch gut nachvollziehen, wie schön das für euch damals gewesen sein muss, das zu hören. Du bist ja in Kölschen aufgewachsen, einem kleinen Dorf, einer kleinen Stadt, weiß ich gar nicht. Einem Dorf. In Schlesien?
Nein, in der Mark Brandenburg.
In der Mark Brandenburg.
Das war noch. Gehört, wir sprachen Berliner Dialekt.
Ah ja, da ist aber nicht mehr viel von übrig geblieben.
Ja, das war die Neumark. Die Altmark ist ja bei Stendal. Das war die Neumark östlich der Oder.
Ja.
Dicht angrenzend an der Oder. Unter Friedrich dem Großen ist das damals alles urbar gemacht worden und der Fluss ist eingedeicht worden. Das war die Neumark. Von der man heute leider nicht mehr spricht, weil sie ja polnisch ist.
Und erzähl uns doch mal, du bist 1931 geboren worden. Was hast du für Erinnerungen an die ersten Jahre in Kölschen?
Ja, da sind durchaus noch Erinnerungen. Zum einen, 1936 starb meine Oma. Meine Oma hat immer ganz liebevoll mit mir gespielt. Ich habe viel gelacht und habe dadurch noch Erinnerungen an meine Oma. Dann sind meine beiden Brüder geboren und wir haben viel zunächst mal in der Stube gespielt, aber dann auch draußen. Wir hatten einen Garten draußen und wir hatten zum einen wuchs da ein Mais drin, ein hohes Maisfeld, weiß ich noch. Da haben wir uns versteckt hinter den Mais. Stauden und dann war es ja so, die ganze Öffentlichkeit war ja durch den Krieg bestimmt, auch schon durch die Vorbereitung des Krieges, auch schon vor 1939. Als Kinder haben wir Bunker gebaut. Damals war es ja so, die Nazis bauten im Westwall Bunker, die bauten im Osten einen Bunker und überall wurden Bunker gebaut. Wenn man Zeitungen aufschlug oder im Radio was hörte, Bunkerbau war ganz aktuell. Und so haben wir Kinder im Garten einen Bunker gebaut. Wir haben tiefe Gräben ausgeschachtet, Bretter drüber mit Erde beworfen und haben dann unten in dem Bunker gesessen. Unsere Eltern haben den Kopf geschüttelt und haben gesagt, was wollt ihr da unten drin? Ihr seid gefangen unter der Erde. Nein, haben wir gesagt, das ist ganz wichtig. Wir spielen jetzt auch unseren Krieg. Die Jugend auf dem Dorf hat sich auch in Gruppen eingeteilt. Die einen waren mehr Indianer, die anderen waren mehr auf unserer Seite. So ging es immer ein bisschen hin und her, wie es sich in anderen Dörfern auch war.
Wie viel kam dann vom Krieg schon bei euch an, auch der Vorbereitung des Krieges?
Ja, es war eigentlich sehr viel. An Spielzeug hatten wir eigentlich nur Soldaten. Zuerst waren sie aus Pappmaché, so ungefähr so 3, 4, 5 Zentimeter hoch. Und dann wurden sie auch immer vollkommener aus der Plastemasse. Und alle Geschenke zu Weihnachten, und das wurde immer mehr auch von den Verwandten, waren nur alles nur Kriegsspielzeuge. Wir kriegten zum Schluss nachher ein Flakgeschütz, auf Knopfdruck vorne einen Gummipropfen rausfliegen ließ. Und dann gab es Fahrzeuge, die funkensprühend vorwärts fuhren. Also was wir an Spielzeug hatten, das war eigentlich alles nur Kriegszeug. Wir hatten Soldaten, wir hatten Fahrzeuge und wir hatten Schiffe, die man versenken konnte.
Und wenn du dich zurückerinnerst, wie war das Thema Arbeit dort präsent? Wie habt ihr das als Kinder auch erlebt in der Familie?
Ja, als Kinder kann ich nur von meinem Vater erzählen. Der war Kaufmann und wir hatten ein kleines Textilgeschäft auf dem Lande, das durch die Einführung der Kleiderkarten und Lebensmittelkarten ging das Geschäft aber rapide zurück. Ja. Und mein Vater hatte große Sorgen, auch mit der Mutter zusammen, wie die Familie zu ernähren sei. Und da hat er sich in der naheliegenden Stadt Landsberg an der Warte beworben, nach Arbeit dort gesucht und fand Arbeit im Elektrizitätswerk im Lager.
Ja.
Und hat dort während der ganzen Kriegszeit beim Elektrizitätswerk gearbeitet.
Und hat euch der Krieg dann da auch erreicht oder lief der um euch, um Kölschen auch rum lange?
Also wir waren eigentlich friedlich. Vom Krieg haben wir nicht viel gemerkt. Wir kriegten eine Tageszeitung, wir haben eine Zeitung abonniert und uns ging es eigentlich gut. Dadurch, dass wir auf dem Lande wohnten, hatten wir immer ausreichend zu essen. Die Lebensmittelkarten waren zwar da, und es gab auch verschiedene Sachen nicht, denn es war die Bauern waren ganz streng angehalten, alles wirklich auch abzuliefern. Die Bauern durften selber nicht buttern. Mhm. Obwohl die von früher her alle eine Buttermaschine hatten. Ich weiß noch, es gab auch keine Sahne. Man musste also da ein bisschen improvisieren und die Frauen haben auch Kuchen gebacken auf verschiedene Weise. Jeder hat sich was, ein neues Rezept ausgedacht, weil es bestimmte fette Lebensmittel nicht mehr gab. Aber wir waren sonst guter Dinge. Das Negative war nur die schlechten Nachrichten, die uns erreichten und auch die Nachrichten von den Gefallenen. Ja. Es waren ja, mehrte sich ja immer mehr, dass Bekannte, wenn auch nicht Verwandte, gefallen waren. Und die Zeitungen waren dann mehr oder weniger voller Todesnachrichten von denen, die da draußen geblieben sind.
Trotzdem liest man ja auch immer noch viel von Propaganda. Wie viel wurde da eingefärbt? Wurde das sicherlich damals auch alles als der gute, notwendige Krieg verkauft, oder?
Ja, das stimmt schon. Es war wirklich zum einen durch die Zeitungen und ich war ja nachher, als ich 10 Jahre wurde, bin ich zu den Pimpfen gekommen. Das war die Hitler-Organisation der Jugendlichen ab 10 Jahre. Und meine Eltern haben immer die Stirne kraus in Falten gezogen, wenn ich von da kam. Dann wurden wieder neue Lieder eingeübt, dann wurde wieder neuer Mut gemacht. Und es wurde ja viel Literatur vertrieben, um die Mut machte, Soldat zu sein. Jeder soll sich melden, das sind die Helden unserer Zeit. Und da gab es so ein Heft mit 32 Seiten, entsinne ich mich noch, Kriegsbücherei der deutschen Jugend nannten die sich, erschienen monatlich fortlaufend. Und mein Vater, der in der Stadt arbeitete, brachte die mal mit. Und meine Mutter war entsetzt, was da alles für Heldengeschichten drin waren. Und so hat er in der Zukunft dann nicht wieder Hefte mitgebracht. Und wir Kinder und auch meine Schulkameraden waren ganz verärgert, dass der die Hefte nicht mitbringt. Wir waren alle Feuer und Flamme. Wir waren alle, selbstverständlich, Kampf und Sieg, das war Schönes.
Konntest du dir das damals auch vorstellen, in den Krieg zu ziehen?
Ja, Krieg, man hat eigentlich nur das Soldatsein selber, an das Soldatsein gedacht, exerzieren, marschieren, Musik hören. Und ich habe das auch dadurch, ist das bei mir bestärkt worden, bei uns auf dem Dorf ein Arbeitsdienstlager war. Damals mussten ja alle Jugendlichen, wenn sie 18 war, glaube ich, ein Jahr oder anderthalb Jahr zum Arbeitsdienst. Und dieser Arbeitsdienst, die wohnten bei uns im Lager und zogen jeden Morgen zur Arbeit durchs Dorf. Und zwar mit lautem Gesang. Ich kann heute noch Lieder singen, auch Volkslieder und anderes. O du schöner Westerwald, über deine Höhen pfeift der Wind so kalt und vieles andere. Und das hat eigentlich Mut gemacht, diese blutigen Sachen, die der Krieg so für sich hat, die hat man als Kind ja nicht gesehen, als Jugendlicher.
Ja, und der Krieg näherte sich dann Richtung 45 auch allmählich dem Ende und dann kam er auch bei euch an, ne?
Ja, 44 noch, entsinne ich mich, da sind über uns ein riesiges Flugzeuggeschwader von englischen oder amerikanischen Flugzeugen rübergezogen. Bei helllichtem Tage. Und die Nachbarn sagten, was ist denn das da? Was sind das für Flugzeuge? Ein Dröhnen lag in der Luft. Da sagten sie, ja, das sind Deutschen, die üben. Und wir guckten alle hoch zum Himmel, war ein ganz klarer, wunderschöner Tag. Und da sahen wir, wie ein Kanister runterfällt. Und dann sind wir mit dem Fahrrad dahin gefahren mit mehreren Jungs. Und dann sahen wir, er hat einen Reservetank abgeworfen mit englischer Aufschrift. Mhm. Und da ist die Polizei sofort hin und hat den Tank sichergestellt. Und daher wussten wir nun, also Deutsche waren das nicht.
Ja, ja.
Das war also östlich von Berlin ein riesiges amerikanisches Flugzeuggeschwader. Das hat uns sehr zu denken gegeben, dass es so weit ist.
Der Feind kommt bis hier.
Sie fuhren dann zum Bombardieren nach Posen und weitere Gebiete weit östlich von Berlin.
Ich habe darüber auch neulich eine Dokumentation gesehen auf Netflix, diesem Internet-Sender. Um den Zweiten Weltkrieg ging es da und da ging es auch um Dresden nochmal. Und in Dresden haben sich ja auch alle so sicher gefühlt, hieß es nochmal in der Dokumentation nach dem Motto, bis hier kommt keiner. Ja. Das ist abgelegen, aber es kam dann doch nochmal anders.
Ja, das war bei uns auch so. Niemand hat überhaupt für möglich gehalten, dass der Russe bis zu uns kommt. Also das war völlig ausgeschlossen. Wir hatten Verwandte in Ostpreußen, in Königsberg, Verwandten meines Vaters, die schickten uns in den Jahren 43 und 44 laufend Pakete und Kisten mit allen möglichen Wertsachen. Wir wussten schon gar nicht mehr, wo wir mit den Kisten hin sollten. Haben wir in den Keller gestellt und die sagten dann, ja, das ist das drin und das drin und hebt das mal auf, das holen wir uns dann zurück. Es gab uns ja auch zu denken, dass immer mehr Fremdarbeiter bei uns auf dem Dorf auftauchten. Die Männer waren weitgehend zum Militär eingezogen und die Bauern wussten ja gar nicht, wie sie ihr Getreide, ihre Kartoffeln einbringen sollten. Da waren alte Männer, alte Opas noch. Und auch ich als Schulkind bin mehrfach unterwegs gewesen, habe Kartoffeln nachgelesen und wir haben Ähren gelesen und ich habe aus dem Getreidefeld, aus dem heranwachsenden Getreidefeld, Disteln gezogen. Kriegten wir eine Schürze um und einen Handschuh, mussten wir riesige Disteln ausziehen, damit der Weizen besser wächst. Ja, und die Fremdarbeiter, kam zuerst Polen, 1939, als der Krieg anfing, wurden auch gleich Polen für die Deutschen gewonnen, die in Deutschland nun zu arbeiten hatten. Meistens waren es aber einzelne Männer, die Polen, die beim Bauer auch wohnten. Aber die Polen sollten ein einzelnes Zimmer haben und die durften mit den Deutschen nicht zusammen essen. Das ist streng ermahnt worden. Die Polizei ging auch umher und hat kontrolliert, die fremden Leute durften nicht mit den Deutschen am Tisch sitzen. Als der Krieg nachher weiter fortschritt, 1941 begann ja der Krieg gegen die Sowjetunion, kamen auch Ukrainer, viele Frauen, die trugen dann an der Kleidung ein Schild Ost. Die Polen trugen ein dickes P und die Ukrainer trugen ein Schild mit der Aufschrift Ost. Und taten sich dann auch zusammen und gingen dann am Wochenende auch ein bisschen spazieren. Ich weiß noch, wir hatten mal einen Rummel, ein Karussell, eine Luftschaukel und die Polen und die Ostarbeiter haben da in der Luftschaukel mal mitgefahren. Und das irgendjemand hat es der Polizei gemeldet. Dann sind die furchtbar zur Ordnung gerufen worden und durften in Zukunft nicht mehr diesen Rummel betreten. Ich sah noch, wie die hinten eine Gruppe von diesen Jugendlichen standen und sagten, guck mal die Deutschen an.
Ja, und als der Krieg dann natürlich anders als Hitler das geplant hatte, so verlief, dass die Deutschen dann auch am Schluss ja verlierten, wurden dann am Ende ja auch nochmal sehr verzweifelt alle eingezogen, die irgendwie zur Waffe gezogen werden konnten, der sogenannte Volkssturm.
Ja, mein Vater war beim Volkssturm. Der Volkssturm, der war schon in den 30er Jahren wurde schon gegründet, wo die älteren Herren, also weit über 50 bis 65, glaube ich, zu monatlichen Übungen herangezogen wurden. Mein Vater hatte auch ein Gewehr zu Hause, ohne Munition, und hat bald rausgekriegt, wo das gelegen hat. Dann hat er auf dem Schrank, im Schlafzimmerschrank liegen gehabt. Und ich habe mir das heimlich dann auch natürlich mal angesehen. Und als der Krieg dann noch weiter fortschritt, weiß ich noch, war eine große Übung. Da sind bald 100 Volkssturmmänner bei uns zusammengezogen worden, sind angetreten. Und einige Soldaten, Feldwebel und Unteroffiziere, haben sie angeleitet, sind zu einem Waldrand gezogen und haben eine Ausbildung bekommen zum Schießen an der Panzerfaust und am Granatwerfer. Und da sind wir Schuljungs alle mit und haben das alles
auch mitgemacht. Das können wir uns mal angucken mit den Granatwerfern.
Alle mitgemacht. Die haben dann sich einen Spaß erlaubt, haben auf dem Granatwerfer einen Stahlhelm raufgestellt, haben dann abgeschossen und der Stahlhelm ist 100 Meter hoch geflogen.
Was ja, man halt so macht.
So war das. Ein bisschen lustig, aber wir wussten ja, es liegt was Schlimmes in der Luft.
Ja, genau. Und dann musste dein Vater auch selber noch los.
In Mitte Januar hieß es, alle Volkssturmmänner zur Übung, rücken zur Übung aus, haben sich auf dem Bahnhof zu melden, sollen Verpflegung mitbringen für 3 Tage. Und und als er weg war, da zog bei uns der Russe ein. So. Zuerst großes Erschrecken. Alle Läden waren geschlossen. Wir wussten nicht mehr, wo kriegen wir die Nahrung her? Was wird aus uns? Was passiert überhaupt? Wie war das überhaupt möglich? Und dann eines frühen Morgens, 3 oder 4 Uhr morgens, da klopft es ans Fenster. Gucken wir raus, da war unser Vater da. Er war total heiser.
Wie lange war er weg?
Er war ungefähr eine Woche weg. Und da berichtete er, dass sie sofort eingezogen sind in die Bunker des Ostwalls. Die Bunker waren völlig leer. Die sind in 1938 sollen die gebaut worden sein. Da sind sie eingezogen mit zig Leuten. War wenig Verpflegung da drin. Und haben dann die Schießscharten besetzt. Und haben plötzlich gesehen, wie russische Panzer ankamen. Und sie hatten wohl nur ein Maschinengewehr und haben dann mit einem Maschinengewehr auf den Panzer geschossen.
Hat nicht viel ausgewirkt.
Hat sich aber gar nicht, der hat, ist stehen geblieben.
Ja.
Und dann hat der Hauptmann gesagt, sofort alles, so viel Lebensmittel in die Rucksäcke packen, wie es geht und raus aus dem Bunker, wir marschieren Richtung Westen.
Rückzug.
Das war ein bekannter, dieser Hauptmann, der den befehligt hat, der im Ersten Weltkrieg sich schon verdient gemacht hatte und jetzt den Volkssturm, der war auch schon um die 60. Und die sind dann gelaufen und gelaufen, bis sie nach Hause waren. Der hat dann gesagt, hier, die da wohnen, können rechts abmarschieren, die da wohnen, können links abmarschieren.
Das war doch aber ungewöhnlich, oder? Weil normalerweise wollten die Deutschen doch bis zum letzten Mann vor Ort bleiben. Stalingrad war doch eigentlich auch so, dass man gesagt hat, wir ziehen uns nicht zurück. Komme, was wolle.
Ja, der Volkssturm, das waren eben alles Leute, das waren alles Väter und die genau wussten. Und man kann heute noch dankbar sein, dass dieser Hauptmann dazu fähig war, die Leute nach Hause zu schicken.
Ja.
Denn ich habe gelesen in der Heimatzeitung von anderen Bunkern, die drin geblieben sind.
Ja.
Die keine Nahrung mehr hatten und die mit Kerzenlicht und schwarzen Gesichtern im Bunker gesessen haben und nicht wussten, was los ist. Und in der Nachbarschaft ausgeschwärmt sind und sich ein Schwein gekapert haben und draußen ein Schwein geschlachtet haben und zurück sind im Bunker. Ja, und der Russe hatte sie längst überrollt. Der Russe stand schon vor Berlin. Ja. Da saßen immer noch ein paar Volkssturmleute.
Und haben den Schuss nicht gehört, auf Deutsch gesagt.
Niemand, die hatten keinen Telefonanschluss und gar nichts. Die sind dann auf eigene Faust und irgendwann mal nach Hause gegangen. Das war also dann schon hinter der Front.
Ja.
Ja, also bei uns, ja, vielleicht kann ich dir noch erzählen, nach der Besatzung, es dauerte, die ersten 2 Tage war überhaupt niemand da, kein Russe war zu sehen, gar nichts. Wir haben gesagt, was ist denn los hier jetzt?
Sie sind einfach weiter Richtung Berlin alle.
Ja, aber dann kam noch schließlich Besatzung.
Ja.
Zuerst kam mal eine Nacht, wo sie alle geplündert haben. Da fuhren bei Dunkelheit fuhren zig Fuhrwerke, Panierwagen. Die hielten irgendwo im Dorf und rissen die Tore auf und fuhren mit ihren Fuhrwerken auf die Höfe und sagten dann zu den Leuten, sie sollen sie nur verpflegen. Sie wollen jetzt essen und trinken. Und das ging furchtbar rabiat her. Die Frauen wurden zur Seite gezogen, vergewaltigt. Die gingen in den Keller, holten sich das Eingeweckte, rissen alle Gläser auf, gaben den Bewohnern, die mussten davon essen und trinken. Da sollen sich grausige Sachen abgespielt haben. Und auf unseren Hof ist niemand gekommen, weil wir ein paar Tage vorher einen riesigen Stapel Kleinholz bekommen haben. Aha. Wir haben von einem Pferdewagen direkt hinter dem Torweg mindestens 1,50 hoch so einen langen Stangen liegen gehabt. Das war vielleicht für uns noch ein Schutz, dass da kein Russenfahrzeug raufgefahren ist. Die haben die ganze Nacht haben die durchgefeiert und haben die Frauen missbraucht und haben da schlimme Sachen gemacht. Am nächsten Morgen lagen auf der Straße zertrümmerte Weggläser und Stiefel und Filzsachen und Uniformteile. Und dann war wieder Ruhe.
Ja.
Bis dann die richtige Besatzung kam, dann haben sie die deutschen Eigentümer aus dem Haus rausgewiesen. Und dieses Haus gehört uns jetzt ab morgen früh.
Steht so, wo ihr bleibt?
Ja, war ihnen egal. Eine Schlosserei bei uns nebenan, die sind rausgejagt worden. Und verschiedene andere Häuser. Und dann kamen plötzlich Pferde in unser Dorf. Da kamen, alle Männer sollten sich zur Arbeit melden. Und dann wurden auf den Höfen Barrieren errichtet aus Rundholz, wo draußen 10, 20 Pferde nebeneinander stehen konnten. Da war im ganzen Dorf waren über 100 Pferde fast verteilt, die mehr oder weniger auch verwundet waren. Da war ein Tierarzt dabei und die Männer, die deutschen Männer mussten auch in Schichtarbeit, auch nachts aufpassen auf die Pferde. Die wurden Futter wurde hingeschüttet und die Pferdeäpfel mussten beseitigt werden. Die mussten dafür sorgen, dass es ein sauberer Stand war, die Deutschen.
Ja, und dann seid ihr nachher in den Norden geflohen.
Nee.
Noch nicht.
Plötzlich sind die Pferde alle weg gewesen. Die Russen waren alle weg. Und der russische Kommandant war aber noch da. Da wurde bekannt gegeben, es ist alles Viehzeug abzuliefern. Hühner, Gänse, Enten, Kühe und Pferde sind schon vorher alle verschleppt worden, schon weggeholt worden. Mhm. Und haben wir gesagt, was soll denn das? Die können uns doch nicht alle unser Hab und Gut nehmen. Ja, sämtliches Viehzeug ist abzuliefern. Und dann kam an einem Morgen, Frau, kam eine Bekannte zu uns und haben gesagt, habt ihr schon gehört, wir sollen alle raus, wir sollen hinter die Oder. Und das ist doch Quatsch, wie gibt denn sowas, was heißt alle? Wer denn hier? Woher weißt du das denn? Ja, ich habe das Flüstern gehört beim Kommandanten. Und wir kriegten natürlich Angst. Meine Mutter fing an, so Beutel zu nähen und haben gesagt, da müssen wir irgendwie irgendwas reinkriegen, dass wir was mitnehmen, Lebensmittel oder irgendwas. Und dann, sie hatten noch Essen auf dem Feuer. Und dann kamen junge Männer rein. Wir wussten nicht, waren das Russen oder Polen. Und dann raus mit riesen Geschrei, jagten uns regelrecht raus. Wir gingen erst noch hinterm Wohnzimmertisch, die kehrten uns hinterm Wohnzimmertisch raus, die Tür nach draußen offen und jagten uns quasi wie so eine Hühnerschar auf den Hof raus. Raus. Und dann sahen wir, wie auf der Straße standen schon mit Handwagen und Karren und Wagen, standen die anderen alle, schon die anderen Hauseinwohner, und die zogen aber nicht zur nächsten Straße, die dann zur Oder führt, sondern wir sollten auf Umwegen zur Oder. Und dann, ja, wir in aller Eile nur was raufgeschmissen, eine Decke und dann haben wir hatten 5 Hühner. Dann haben wir gesagt, nö, abliefern, das geht nicht. Dann haben wir in unserer Eile, haben wir ein Huhn in einen Sack gepackt, ein Loch reingeschnitten, dass es noch rausgucken konnte. Dann haben wir gesagt, schlachten wir unterwegs, haben wir vielleicht noch ein Ei. Das haben wir dann auch gemacht. Und haben rasch Sack und Pack noch auf den kleinen Handwagen. Und als wir ungefähr 200 Meter entfernt waren, da brach ein Rad ab. Da war Achsenbruch. Und wir standen da mit unserem Zeug. So, und dann
dramatisch.
Sind wir auf die übrig gebliebenen Grundstücke gelaufen, wo die Leute schon weg waren. Und haben eine Karre geholt mit einem Rad, so eine Schiebkarre. Und noch so ein Stück, so einen ausrangierten Kinderwagen. Und damit sind wir dann 40 Kilometer zu Fuß unterwegs gewesen bis Küstrin.
Da warst du 14, 15?
13.
13 und deine Brüder? Ja,
13. 1945 wurde ich 14.
Ja.
Ich war 13,5. Ja, und unterwegs haben wir erst, war uns das ein bisschen viel. Wir haben uns dann zurückgefallen. Wir sahen die riesigen Kolonnen von Flüchtlingen, die wir nur ja waren, Vertriebene. Die riesige Kolonnen, die alle Richtung Westen unterwegs waren, Richtung Oder. Und da spielten sich auch furchtbare Szenen ab. Das waren ja Kranke, Verletzte dabei. Eine Frau, die hat im Bett gelegen, die war bettlägerig, konnte nicht laufen. Die ist rechts abgeschert und da irgendwo untergekrochen. Das ganze Gebiet war nachher ja menschenleer. Der Russe war weg und die Polen hatten das noch nicht besetzt, in Besitz genommen. Und da haben wir einmal übernachtet in einem leerstehenden Haus. Rund um die ganzen Orte, wo wir durchgezogen sind, waren alle Menschen leer. Und draußen war ein Pole oder Russe mit dem Pferd und ließ das Pferd grasen. Und da fragte er, könnt ihr mir sagen, wie spät das ist? Und da zog mein Vater seine Taschenuhr und sagte ihm die Uhrzeit. Und nachts, als wir schliefen, da kam eine Horde von 2, 3 Männern an und sagten, Uri, 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 Uri. Da musste der Vater die Uhr rausrücken. Und dann zogen sie noch einen Koffer hervor, wo die ganze Wäsche meiner Mutter drin war. War groß Geschrei, großes Gerangel. Wir wollten nicht hergehen, wollten die Männer festhalten. Aber die schlugen um sich und hauten dann ab mit der Uhr meines Vaters und mit einem Koffer der Wäsche meiner Mutter. Ja, dann beeilten wir uns, Richtung Oder zu kommen. Und
was für ein Monat war das?
Juni. Juni 45. Als wir in Küstrin ankamen, fanden wir eine Stadt, die total zerschossen war. Aber nun hatten wir quasi überhaupt kein Ziel mehr. Wir waren nun über die Oder, waren wir nur rüber. Und wir sahen, wie rechts und links in den Ruinen Hunderte von Menschen kampierten. Und langsam ging der Tag zu Ende. Wir mussten irgendwie auch uns Obdach suchen. Und da sahen wir eine große Garage auf einem Grundstück, wie eine LKW-Garage früher. Da stand ein PKW drin. Und da haben wir in dem PKW übernachtet. Zwei konnten vorne sitzen, zwei hinten. Der hatte keine Räder mehr, die Scheiben waren kaputt, war, glaube ich, keine Tür drin. Und rechts und links neben uns saßen überall noch Übernachtleute. Und es regnete rechts und links von uns durchs Dach. Alles war zerschossen.
Ja.
Und das, für den nächsten Tag war das nur aber nicht mehr machbar. Dann sind wir in ein anderes Haus gezogen. Da war das war vielleicht ein zweistöckiges Haus. Das ganze Mittelgeschoss war weggeschossen und das Dach lag quasi auf dem Fußboden, unter 45 Grad ungefähr. Und der Erdgeschossfußboden, der war noch gut erhalten. Da haben wir auf dem Erdgeschossboden übernachtet, unter dem unter 45 Grad schiefstehenden Dach. Heute würde man sagen, um Himmels Willen, das kann da gleich zusammenfallen. Aber uns war das egal, wir mussten da irgendwie ja, ein Dach über Kopf haben.
Da habe ich mal eine Frage zu. Und zwar würde man ja jetzt, also aus unserer Sicht ist das ja alles unvorstellbar. Also man kennt sowas nur aus Filmen oder Dokumentationen oder eben auch solchen Erzählungen. Wie war so eure, wie habt ihr euch damals gefühlt? Wie verzweifelt wart ihr oder wie viel Hoffnung hattet ihr noch? Ihr wart ja auch immer in der Kirche. Wie wichtig war euch auch der Glaube, die Hoffnung, das wird schon alles wieder?
Ja, also ich kann nicht sagen, dass wir hoffnungslos waren. Auch gerade bei uns als Kindern ist glaube ich, das ganze Grauen gar nicht so richtig deutlich geworden. Wir haben dann ja schnell gesehen, dass wir weiterkommen. Wir sahen weiter westlich Licht Berlin, dass wir unter Menschen, unter Gemeinde kommen. Und wir hatten eine Tante in Spandau, eine ganz entfernt wohnende Tante. Und wir sind dann erstmal in Küstrin. Da hieß es kommen Züge, die nach Berlin fahren. Und keiner wusste aber wann. Pläne gab es ja nicht. Und da haben wir uns gelagert auf einem Güterbahnhof mit hunderten anderen Leuten, die auch ständig kamen und andere fuhren wieder weiter.
Auf der Flucht.
Ja. Und dann kamen auch Züge, die durchfuhren, wo wir nicht mit konnten, bis dann ein Zug kam, der große Brückenteile gelagert hatte und Richtung Berlin fahren wollte. Und da sind alle aufgesprungen. Wir mit unserem Handwagen, mit unserem Kinderwagen, alles hat sich hochgereicht und hat die ganzen Klamotten oben hochgeschmissen, halb geworfen, halb geschmissen und sind dann bis Berlin gefahren. In Berlin, Lichtenberg hielt der Zug an. Da sind wir wieder runter auf dem Güterbahnhof, runter auf den Schotter und sind dann hinten einen Berg hoch und der ganzen Masse hinterhergelaufen. Und die endete dann in einem Lager, in einem Barackenlager. Das war das Flüchtlingslager. Und dann haben wir die Tante in Spandau aufgesucht. Da konnten wir aber nicht bleiben, weil schon andere da wohnten. Und dann sind wir in ein anderes Lager gegangen, bis dann Leute sagten, wir fahren nach Küritz. Was, haben wir gesagt, nach Küritz, wo ist das denn? Den Namen hatten wir noch nie gehört. Ja, das ist Norden in Richtung Mecklenburg, da gibt es zu essen. Wir hauen ab, wir fahren nach Küritz. Dann haben wir gesagt, was sollen wir machen, wir fahren mit.
Ja, klar.
Dann hieß es, ja, es kommt morgen ein Traktor mit einem Anhänger, da könnt ihr aufsteigen, der fährt euch zum Bahnhof. Das haben wir dann gemacht, sind nach Küritz gefahren. Es war eine wunderschöne Stadt, die nicht zerstört war. Und sind dann auch im Flüchtlingslager untergekommen. Zuerst sollten wir draußen auf der Kegelbahn schlafen, wo schon viele andere lagen, auf einem Strohlager. Und dann haben wir aber gesagt, nee, das ist ein bisschen zu nass. Das ist feuchte Stroh. Habt ihr nicht noch was anderes? Und da haben wir im Gaststättensaal auf dem Fußboden gelegen, neben anderen zusammen. In der Mitte stand als einziges Mobiliar ein einziger Tisch. Und auf diesem Tisch, da wohnte ein Soldat, der aus der Gefangenschaft entlassen war. Der hat da drauf geschlafen, jede Nacht. Und eines schönen Tages fiel der um, lag im Gang, wurde ein Arzt, da war der tot. Und mein Vater hat sich dann nach Arbeit umgesehen und hat dann auch wirklich gefunden. Wir haben auch eine Wohnung gefunden in Kyritz. Mhm. Und das, wir sind da richtig fest geworden und haben, die Eltern haben für mich eine Lehrstelle gefunden. Und da fing für uns dann wieder ein geregeltes Leben an. Wir kriegten Lebensmittelkarten, waren eingeschrieben, mit allen Rechten wieder da war.
Und hattet erstmal diesen Schreckensabschnitt überlebt bis dahin.
Ja.
Gut, wir gehen in den zweiten Block. Wir sind jetzt in Kyritz, 1945. Wenn du dich daran erinnerst, du stehst auch am Anfang deiner, ja, deiner Arbeitszeit eigentlich. Musstest dich so ein bisschen orientieren. Was willst du eigentlich machen? Wenn du dich daran zurückerinnerst, wie war das?
Ja, also im Oktober 1945 begannen wieder die Schulen nach dem Kriegsende. Und so bin ich von Oktober 45 noch bis Mai 46 in Kyritz zur Schule gegangen. In der Zeit waren Demonstrationen irgendwo angesagt und ich sollte ein Transparent tragen mit der Aufschrift: Wir kämpfen für demokratische Schulreform. Da sagte ich, was heißt denn Schulreform? Ich kämpfe da gar nicht was. Nur halt mal jetzt den Mund und trag mal jetzt das Plakat. Wir müssen jetzt nach vorne bringen. Das war das erste Mal, wo ich sehen konnte, wie die neue Gesellschaftsordnung sich anläuft. Mhm. Ja, die Eltern waren ja darauf bedacht, dass ich nur wirklich auch Geld verdiene. Denn unser Vater hat nur ganz minimale Verdienste gehabt. Und schon in Kölschen war ein bekannter Klempnermeister in der Nähe, wo meine Eltern gesagt haben, da musst du mal hin. Und jetzt sahen wir, dass ganz in der Nähe unserer Wohnung in Kyritz auch ein Klempnermeister wohnte. Also, was lag näher, die Eltern sind zu dem Klempnermeister hin, ob er einen Lehrling brauchen könnte. Und tatsächlich, er brauchte. Ich wurde vorgestellt und konnte dann am 15. Mai in Kyritz anfangen.
Also stellte sich eigentlich gar nicht die Frage, was willst du machen, sondern wo kommst du unter?
Ja, genau. Mein Vater dachte zuerst, ob ich nicht Schuster werden will, weil unsere Schuhe ja alle in einem miserablen Zustand waren.
Das wär ja praktisch, dann kannst du da gleich anfangen.
Und wir hatten ewig Mühe, die Schuhe besohlt zu kriegen, weil dauernd mit den Schuhen was los war, die Sohlen gingen ab und es war, neue Schuhe gab es ja überhaupt nicht, alle Läden waren ja noch zu. Aber ich habe gesagt, nee, also als Schuster kann ich mir das Leben überhaupt nicht vorstellen. Ich will da nicht in der Bude sitzen. Mhm. Und so kam ich dann da zur Klempnerei, die mir eigentlich auch ganz gut gefiel. Ich musste zuerst nur ganz niedere Arbeiten verrichten, Nägel gerade klopfen und Blechkisten auseinanderhauen. Das waren alte Munitionskisten, die in Kyritz den Krieg überdauert hatten und da auf dem Bahnhof stehen geblieben sind. Dieses Blech wurde verwendet, um Eimer und Schüsseln zu bauen.
Gab es denn sowas wie eine Ausbildung, also einen Ausbildungsplan auch? Kann man sich das so ähnlich vorstellen? Oder wurdest du da einfach mit aufgenommen in die Truppe und hast einfach kleine Hilfsarbeiten dann gemacht?
Na ja, was heißt Plan? Das war ja eine alteingeführte Klempnerfirma. Und aber ein Plan in dem Sinne war nicht zu sehen. Wie man das heute vielleicht hat, dass da große Papiere gewechselt wurden. Ich wurde eingestellt quasi auf Handschlag und es wurde ein Lehrvertrag auch unterschrieben. Und eine Handwerkskammer existierte ja auch noch mehr oder weniger. Also das war schon eine exakte Sache, mit der wir durchaus zufrieden waren. Das Essen war ja sehr, sehr knapp in der Zeit noch. Und so fragten meine Eltern, ob ich nicht beim Meister wohnen könnte und verpflegt werden könnte. Er stimmte zu, ja, er hat ein Zimmer frei und könnte da wohnen.
Ohne Ranzen.
Ja. Aber das war für mich doch ein bisschen öde. Abends ging ich auf mein Zimmer und hatte nun quasi überhaupt nichts zu tun da.
Es gab ja auch noch kein Fernsehen.
Nee, und der Meister sagte auch, halt dich mal im Zimmer, vielleicht brauche ich dich noch. Und im Sommer kam das auch öfter vor, dass er sagte, Reinhard, komm mal runter, Da gab er mir einen großen 2-Liter Glaskrug in der Hand und dann musste ich zur nahegelegenen Kneipe gehen und Bier holen.
Hast dich nützlich gemacht. Ja.
Dann hatte ich so zeitig aufzustehen, dass ich jeden Morgen Meisters Schuhe putzen musste.
Ach, du warst der persönliche Assistent.
Ja, ich musste jeden Morgen so zeitig da sein, dass ich Meisters Schuhe putzen musste, dass sie ständig blank da standen. Aber die Lehre gefiel mir durchaus, war zwar schmutzig auch und musste mal das Klo reinigen und war aber sonst für mich durchaus interessant, weil wir viel umherzogen, wir fuhren auch zu den Bauern aufs Land, also war durchaus gut.
Was hast du da verdient?
Als Lehrling, ich weiß jetzt nicht, ich habe nicht lange beim Meister gewohnt. Wir kamen dann zur Zerwürfnis. Der Meister sagte, ich hätte was den anderen Leuten weitererzählt aus dem Familienkreis. Und dann habe ich mich beschwert und dann bin ich wieder zu den Eltern zurückgezogen. Und da kriegte ich im ersten Lehrjahr 25, im zweiten 35 und im dritten Lehrjahr 45 Mark damals.
Ja, denn wir müssen auch noch mal schauen, welche Währung ist das gerade? Du hast ja einige Währungen erlebt.
Ja, eine Währungsreform war ja erst 1948, wenn ich mich jetzt richtig entsinne. Das war noch deutsche Rentenmark. Mhm. Ja, das waren noch die alten Sätze quasi. Mhm. Und nachher, als ich Geselle war, nach dreijähriger Lehrzeit, da kriegte ich die Stunde 1,02 Mark.
Der Mindestlohn damals.
Das war 1,02 Mark. Und der Geselle, der mit mir da arbeitete und schon 5 Jahre Berufserfahrung hatte, kriegte auch 1,02 Mark die Stunde.
Damit wir mal so ein Verständnis bekommen, was kosteten denn die Dinge damals? Also wenn du damit jetzt losgezogen bist, was konntest du davon kaufen?
Preise kann ich jetzt schlecht nennen. Es waren ja mehr oder weniger noch die alten reichsdeutschen Preise. Und als die DDR sich hier formierte, wurde ja auch bekannt gegeben, es herrscht Preisstopp der Preise von 1944. Auch Honecker hat ja noch gesagt, wir wollen keine Preiserhöhung. Und wir wollen konstante Mieten. Und all diese Dinge mit den Preisen sollten ja stabil gehalten werden. Eigentlich groß mit der Weltwirtschaft war er ja nicht verbunden. Er war ja nur mit der russischen Wirtschaft verbunden. Mhm. Und er wollte das alles so auf diesem Niveau halten.
Ja.
Das waren, also wenn man Äpfel kaufte oder sowas, das waren alles Pfennigpreise, mehr oder weniger auch. Mhm. Bloß es gab ja nichts. Es wurde ja nichts importiert. Es war ja alles noch nicht angelaufen.
Ja, und dann hattest du deine Ausbildung fertig.
Ja, als ich nach 3 Jahren, habe ich noch 2 Jahre da gearbeitet. Und merkte auch von anderen, wie sie sich nach hier und nach da verbesserten. Und viele gingen nach Brandenburg an der Havel, da in die Werft arbeiten. Das war von Küritz aus gesehen, alles ging nach Brandenburg. Du musst nach Brandenburg, da kannst du Geld verdienen. Aber mit einmal sah ich beim Arbeitsamt einen großen Anschlag. Warnow-Werft, Warnemünde, mhm, sucht. Und dann war eine ganze Latte von Handwerkern, die gesucht wurden. Und mein Klempner- und Rohrlegerberuf auch dabei. Dann habe ich da hingeschrieben.
Aber das war ja nun ganz woanders. Also
ja,
das war schon auch mutig nochmal.
Ja, hat mir nichts gemacht, obwohl mein Vater war inzwischen verstorben. Mhm. Und meine Mutter war mit den beiden Brüdern dann alleine. Und wir haben dann auch gesagt, ja, wenn du nur abhauen willst, dann
mach doch.
Ist nicht schön, aber
sieht sich.
Aber ist wohl nicht zu ändern. Dann hau du mal ab.
Ganz pragmatisch.
Ja, ich habe dann gefragt, ob sie mir ein Zimmer besorgen können. Ja, ich kann am 15. Juni, glaube ich, in Warnemünde anfangen.
Wie habt ihr denn da kommuniziert? Auch das kann man sich ja heute alles nicht mehr vorstellen. Hast einen Brief hingeschrieben,
einen Brief
kam zurück, bitte vorstellig werden.
Nach 8 Tagen, ja, kam ein Brief zurück.
Gab es ein Vorstellungsgespräch oder warst du?
Nein, gar nichts.
Eingestellt.
Ich habe mich so eingestellt, wie ich war.
Hast noch ein Foto beigefügt? Gab es sowas?
Nee. Als ich hier am Einstellungsbüro ankam, da sagten sie, wir haben hier keinen Lebenslauf von Ihnen. Ja, sag ich, den habe ich aber eingeschickt. Ich habe mir ein Bewerbungsschreiben und ihr Formular habe ich ausgefüllt und meinen Lebenslauf. Ja, hier liegt aber kein Lebenslauf vor. Ja, ich sagte, suchen Sie mal, dann müssen Sie irgendwo zu den Akten sein. Ich habe ja.
Ja, selbstbewusst.
Ja, es ging hin und her, hin und hin. Es ist kein Lebenslauf zu finden, aber anders können wir sie nicht einstellen. Dann gebe ich ein Stück Papier, stellen sie sich da an den Tisch und dann schreiben sie einen Lebenslauf. Und dann habe ich mit unserem Kuli da an so einem Stehtisch, so einem Bartisch, meinen Lebenslauf mal fix geschrieben. Und dann ist auch, und wo kann ich nun wohnen? Ja, wir können in der Wachtlerstraße, ist die Werftheimverwaltung und der weist sie ein, da ist ein Hausmeister. Und dann bin ich...
Das war dann 1949, 50, wann war das?
52.
52.
Und auf dem Weg von der Werft bis hier in die Stadt ist mir vom Koffer der Griff abgerissen. Das war ein nagelneuer Koffer auf der allerersten Fahrt.
Du bist mit einem Koffer mit der Bahn nach Warnemünde gefahren, in dein neues Leben.
Mit einem großen Koffer.
Und mit dem bist du dann von der Arbeit zum Heim, um eine Wohnung irgendwie.
Unterwegs kam ein riesiger Regenschauer an, ging nieder. Und da habe ich mich dann noch runtergeflüchtet in der Bahnhofstraße, in der alten Bahnhofstraße unter so einem Unterstand. Und habe den Koffer auf die Schulter nehmen müssen und habe dann in die Kofferritze den Koffer zu halten gekriegt. Und dann ging ich zur Wachtlerstraße. Der hat mich vermittelt zum Hausmeister in die Seestraße 13. Und der ging mit mir dann nachher ins Promenadenhotel auf dem Hotel am Leuchtturm heißt es heute. Da habe ich im zweiten Obergeschoss als erstes gewohnt. Das ganze Hotel war ja Werftheim. Ja. Das war Ledigenheim der Werft. Die Werft hatte hier alle Hotels für sich in Beschlag belegt. Das Hotel gab es hier quasi.
Tourismus war ja damals so nicht.
Nee, Tourismus war damals noch nicht. Es ging um den Aufbau der Werften, dass das sichergestellt wird.
Und interessanterweise, weil du sagst Seestraße 13, da war der Hausmeister ansässig.
Ja, ja.
Da wohnten ja dann später wir.
Ja. Ja.
In dem Haus.
Links, Gutzmann oder sowas, ich weiß nicht, ob der, ist auch egal. Ja.
Wie war das Warnemünde damals? Wie sah das damals aus? Wie erinnerst du dich daran?
Ja, erstmal der Ort an der See gelegen war interessant für mich. Gleich die ersten Tage bin ich raus und habe mich zwischen den Dünen da hingelegt und habe die Gegend beobachtet, bis jemand kam und sagte, hallo, du darfst ja da nicht in den Dünen sitzen, das war mir gar nicht bekannt und da stand ja auch kein Schild. Der Teepot war ja abgebrannt, das war eine Ruine, da stand später dann so ein Kiosk drauf, wo man sich draußen was kaufen konnte, Bockwurst und was zu trinken. Ja, sonst mehr oder weniger auch verfallene Häuser. Die hatten ja die ganze Kriegszeit, konnte ja eigentlich nichts repariert werden. Dafür war Material nicht vorhanden. Und die einzelnen Hotels waren ziemlich malade. Viele waren ja in den frühen 30er Jahren gebaut. Also die Bausubstanz in Warnemünde war nicht besonders.
Aber Warnemünde war damals schon touristisch gewesen, auch für Berliner, glaube ich, Brandenburger.
Ja.
Der Strandkorb wurde in Warnemünde ja auch erfunden.
Ja, von Bartelmann, ja. Also das war, dadurch, dass der Ort an der See lag, war ja also durchaus von vielen gern gesehen und viele reisten aus dem Süden an. Viele Sachsen waren hier und später ja auch Tschechen und andere aus dem Ostblock, die hier ganze Gebiete für sich in Anspruch genommen haben und eigentlich friedlich miteinander am Strand und an der See zusammen waren.
Mhm.
Es gab viele Privatgeschäfte hier noch in Küritz, in Warnemünde. Zum Beispiel, wenn man die Friedrich-Engels-Straße runterging, gab es mindestens drei Geschäfte, die Milch und Butter verkauften.
Das ist die heutige, welche Straße ist das heute?
Friedrich-Franz-Straße.
Friedrich-Franz-Straße.
Auch die Anastasia-Straße, da waren auch lauter kleine Eckläden, wo es nur Milch und Butter gab.
Ja.
Gab es einige.
Ja, heute kennt man Warnemünde, auch vielleicht die Hörer da draußen natürlich als Hochburg des Tourismus, also vor der Corona-Krise lagen da im Sommer teilweise bis zu 5 Kreuzfahrtschiffe an und 10.000, 15.000 Touristen stiegen ab aus Amerika und der ganzen Welt. Aktuell sieht es ja ein bisschen anders aus, aber das ist nochmal ganz interessant zurückzuschauen, wie das war. Und im Heimatmuseum hängt ja auch ein Foto von dir und deiner Frau. Also ihr seid ja auch ein Stück von der Warnemünder-Geschichte und habt ja auch so ein bisschen die Entwicklung gesehen, ne?
Die Entwicklung Warnemünde jetzt.
Ja.
Also diese Zeit, als die Werft noch im Aufbau war, da hat man ja den Tourismus unterdrückt. Man wollte absolut hier keinen Touristen haben, weil man nicht in der Lage war, alle Arbeiter unterzubringen. Man hat dann ja schließlich in Rostock einen Wohnungsbau begonnen, aber für Warnemünde gab es einen Zeitpunkt, da wurde eine Einwohnerversammlung einberufen im Kurhaus und da wurde gesagt, Es, Warnemünde ist nicht, Warnemünde ist kein Urlaubsort, sondern das ist der Arbeitsort der Werktätigen der Warnow-Werft.
Ja.
Und sie warnen jeden davor, unerlaubt hier Gäste runterzubringen oder sowas. Und dann merkten wir hinterher, dass diese Einwohnerversammlung im Kurhaus abgeschlossen worden ist von Sicherheitsleuten, quasi möglicherweise von Stasi-Leuten. Ja. Und draußen sich auf dem Platz vor dem Kurhaus sich so bald 100 Leute versammelt hatten, die auch rein wollten, aber nicht die das Reingehen verwehrt wurde. Also die SED hat damals richtig durchgepeitscht, dass die Einwohner von Warnemünde gefährlichst alle Auswärtigen draußen lässt und alle Betten bereitstellt für die Arbeiter der Warnow-Werft.
Und dann hast du später auch deine Frau kennengelernt. Und das war ja auch eine Zeit, in der das noch ganz anders war als heute, wenn man sich kennengelernt hat. Erzähl auch gerne nochmal davon.
Ja, ich habe mich dann bald auch in der Kirche den Kreisen angeschlossen, habe gefragt, wo die Jugend sich trifft. Und wurde mir das dann auch gesagt. Auch gab hier einen Chor, der mit zumeist aus Jugendlichen sich zusammensetzte. Und da sah ich, wie ein junges Mädel Geld kassierte, weil die Chorleiterin Geburtstag hatte. Und da sah ich, dass die von dem Mädel, die da Geld kassierte, so ein Charme ausging, dass ich mich erkundigte, wie sie heißt, und dass ich nachher mich mit ihr getroffen habe. Und das ist dann später meine Frau geworden. Wir haben dann viele Spaziergänge gemacht und waren auf der Mole unterwegs und auf der Promenade und sind zusammen auch außerhalb gewesen, waren nach Kralmürz und vieles.
Und, aber das mit dem Spazierengehen war ja auch so eine Sache, ne?
Ja, das Spazierengehen war auch solche Sache. Die Mutter hat auch darauf geachtet, dass die Tochter nicht unerlaubt große Sprünge macht und sich mit irgendwelchen jungen Männern vielleicht
dahergelaufen
auch mit mir nicht. Und eine Bekannte hat mal gesagt, sie hätte gesehen, wie ihre Tochter von einem jungen Mann umarmt über die Promenade gegangen wäre. Aber das hat sich dann im Gespräch klären lassen. Wir durften uns umarmen, aber noch nicht auf der Promenade.
Ja, das sind natürlich ganz andere Zeiten gewesen als heute. Und du hast dich dann ja auch in der Kirchgemeinde engagiert und machst es ja auch bis heute. Auch das ist ja so ein Thema, Ehrenamt. Wir haben auch vorhin schon mal drüber gesprochen. Das geht heutzutage auch gefühlt ein bisschen zurück, weil die Leute auch ja oft ausgelastet und gestresst sind von ihrer Arbeit. Heute ist man ja auch immer erreichbar durch das Internet. Das war ja früher anders. Und du hast dir darüber auch dein Netzwerk aufgebaut und hattest auch einen Ausgleich zur Arbeit, ne?
Ja. Ja. Also das war mir durchaus ein Anliegen, auch mich in der Kirchgemeinde zu arrangieren. Zum einen ging froher Mut aus, wir haben gesungen, wir sind zusammen weggefahren, wir waren hier und da in der Umgebung, es waren Treffen organisiert und wir hatten also, mir war auch darum gelegen, dass der bauliche Zustand von meinem Beruf her der Kirche in gutem Zustand ist und hab mich daher eingebracht und bin nachher auch vorgeschlagen worden, als Kirchenältester mich einzubringen. Ich weiß noch damals, die Kirche hatte ja noch ein Schieferdach und war ein großes Loch reingerissen worden vom Sturm und da war große Not, wie das Kirchendach da geflickt werden konnte. Und da war ich quasi im Bauausschuss und habe da nachher gesehen, dass wir das wieder in die Reihe kriegten.
Und die Kirche hat ja auch immer klar die Meinung gesagt und das war natürlich dann auch beim SED-Regime nicht immer so willkommen, oder?
Ja, das hat hier und da, die SED hat ein großes Auge auf die Kirche geworfen. Ich weiß noch, wir hatten ja einen Saal am Kirchenplatz, da stand oben, draußen stand dran ein Schild, Gemeindesaal. Einen schönen Tages hat die Partei beim Pastor interveniert und hat gesagt, sie möchten sofort das Schild abnehmen. Das würde ja bedeuten, dass die ganze Warnemünder Gemeinde da ihren Saal hätte. Und das stimmt ja nicht. Das ist ja nur für irgendeine kleine Clique. Wir möchten sofort das Schild abnehmen. Dann wurde das Schild dann auch abgenommen und dann das umformuliert. Saal der evangelischen Gemeinde oder so.
Thank you.
In der Werft gab es eine Zeit, wo ziemlicher Arbeitsstopp herrschte. Da war ein Schiff in Arbeit, das sollte ein Passagierschiff werden, ein altes deutsches Passagierschiff. Und plötzlich hieß es, die Russen möchten daraus ein Walfangmutterschiff machen. Da wurde also Baustopp gegeben und die Werftarbeiter hatten nichts zu tun, liefen alle herum. Und das war mir ein bisschen langweilig, sodass ich mich umgesehen habe in Rostock und tatsächlich in Rostock auch Arbeit gefunden habe. Ich war dann bei einer privaten Firma, habe noch auf Baustellen verschiedene Universitätsgebäude bauen helfen und habe dann schließlich gerne meine Meisterprüfung machen wollen, um voranzukommen.
Das ist ja auch ganz wichtig, voranzukommen. Und hattest du dir irgendwie ein Ziel gesteckt, was du erreichen möchtest?
Ja, das war mir ein bisschen zu wenig. Auch geistig dachte ich, ich kann mehr, ich will da hier ein bisschen mehr jetzt bringen. Und habe mich erkundigt bei der Handwerkskammer, habe Lehrgänge gemacht mit anderen zusammen und habe dann ein Meisterstück machen müssen, kriegte eine Baustelle, wo ich bestimmte Arbeiten verrichten musste. Das wurde abgenommen und in der Handwerkskammer in der August-Bebel-Straße, damals noch in Rostock, war die Prüfung. Und hatte dann also meinen Meister in der Hand, in der Tasche. Dann wollte ich aber da nicht mehr bleiben bei der Firma und habe mich bei drei verschiedenen Betrieben beworben. Zuerst war ich bei Baureparaturen. Die sagten mir als erstes, wenn du bei uns als Meister anfangen willst, dann musst du als erstes mal in die Partei eintreten und dann wählen wir weiter. Und da es für mich nicht in Frage kam, da extra in die Partei einzutreten, bin ich zum nächsten Betrieb gegangen. Das war die Universität, die suchten einen Werkmeister. Und als ich da reinkam in das Büro, saßen 6 oder 8 Frauen und 2 Männer um einen Tisch herum, die feierten Geburtstag und waren froher Laune und haben gesagt, ich soll mal einen anderen Tag wiederkommen, jetzt geht das nicht mit der Bewerbung. Ich sehe ja, sie hätten was vor. Und da bin ich zum dritten Betrieb gegangen. Das waren dann Hochbauprojektierung.
Die anderen beiden hatten natürlich schon längst verloren bei dir.
Ja, die hatten bei mir verloren. Bin ich zum dritten Betrieb gegangen, das war Hochbauprojektierung. Die machten fertigen Zeichnungen an für alles, was hier in Rostock gebaut wurde. Ja, und die haben mich mit offenen Armen aufgenommen und mir gesagt, selbstverständlich sofort, Sie können gleich anfangen. Und das war 1959, war ich im November, ist meine Tochter geboren, Tochter Evelyn. Und da habe ich gesagt,
Mutter.
Können wir denn ausmachen, dass ich am 1. Januar und den 1. Januar anfange. Ja, selbstverständlich, also Sie können auch früher anfangen. Aber dann wurde es daraus, dass ich dann am 4. Januar 1960 angefangen habe im Büro. Habe da Zeichnungen angefertigt und für viele Bauvorhaben. Und sah ich rundherum, anderen sind eigentlich alle Ingenieur. Und da sagten die
mir, du warst noch nicht zufrieden, ne?
Willst du denn nicht auch noch mal nachstudieren und Ingenieur werden? Ja, sag ich, muss ich mir mal überlegen.
was hat dich da motiviert?
Ja, ich habe gedacht, ein bisschen mehr kannst du schon noch machen.
Und, also der eigene Anspruch an dich?
Ja, ich dachte doch.
Also, da geht noch was.
Da geht noch was. Warum soll ich mit den Kenntnissen, ich brauche hier eigentlich auch mehr als das, was ich bis jetzt weiß. Mhm. Und da traf ich, es dauerte nicht lange, kam ein ehemaliger Kollege in den Betrieb, mit dem ich Lehrgänge bei der Volkshochschule schon besucht hatte. Ich habe zwischendurch, als ich in Warnemünde wohnte, mehrere Lehrgänge in der Volkshochschule besucht, Mathematik und anderes noch. Ja. Und der sagte jetzt, ich mache Fernstudium. Und da habe ich gesagt, du, das ist ein gutes Wort, dann mache ich mit.
Hört sich gut an.
Dann lass uns beide. Und auf unserem Fachgebiet war die Fachschule in Erfurt. Und da habe ich mich also eintragen lassen und bin dann 5 Jahre jeden Monat einmal nach Erfurt gefahren zur Konsultation. Wir kriegten Arbeiten auf zum Studium zu Hause, sollten jeden Tag 2 Stunden zu Hause studieren und...
Heute ist das ja oft gar nicht so ungewöhnlich, dass man von zu Hause aus studiert. Man kann das ja übers Internet, man kann Videokonferenz nutzen, man kann sich Videos anschauen. Aber damals war das schon was Neues, ne?
Ja, das war, ist quasi nach dem Krieg eingeführt worden. Sicher in der Kriegszeit war das so auch noch nicht. Es ging ja jetzt auch darum, noch diese vielen Kriegsjahrgänge, die vielen Männer und Frauen, die ohne Ausbildung umherliefen, jetzt noch mit reinzubringen. Mhm. Auf der einen Seite wurde die Arbeiter- und Bauernfakultät gegründet, wo noch Abitur gemacht werden konnte. Und so war das hier auch mit dem Fernstudium. Und da haben sie eigentlich alle sehr, sehr viele beworben, aber sind auch sehr viele abgefallen. Das war ein hoher Anspruch und man musste das auch erstmal alles durchstehen.
Und auch die Familie musste das mit?
Die Familie musste das auch mittragen. Abends mussten die Kinder ruhig sein, weil Vater studiert. Man hatte, musste auch einiges absagen, konnte nicht überall so am öffentlichen Leben teilnehmen, weil eben das Studiumpensum ja drückte. Aber ich habe das bewältigt.
Ja. Wie hast du das geschafft, dann auch immer wieder Energie zu holen? Denn ich glaube, viele von uns und auch von den Hörern kennen das, wenn man sich auch vielleicht noch neben dem Job weiterbildet, guckt, welche Projekte kann ich machen, wo kann ich vielleicht sogar noch was studieren. Das wirkt am Anfang immer leichter, als es nachher wirklich ist. Man braucht dann auch wiederum irgendwas, wo man sich neue Energie rauszieht. Wie hast du das gemacht?
Ja, das ist sicher wahr, was neue Energie. Man kann leicht müde werden und Kraft verlieren. Aber wir haben auch immer wieder gesehen, dass wir gemeinsam Urlaub machen, dass wir gemeinsam eine ruhige Zeit haben, dass wir nicht abends noch irgendwelche langen Unternehmungen machen, und hatten eigentlich auch hier im Familienkreis und im Freundeskreis Leute, die ähnlich eingestellt waren, sodass mir das eigentlich nicht schwer gefallen ist. Auch im Betrieb gab es ja eine Weiterentwicklung dann. Nach einigen Jahren bin ich zum Gruppenleiter ernannt worden, hatte 6 oder 8 Leute unter mir.
Und Führungskraft?
Es sind dann aber auch immer höhere Ansprüche gestellt worden. Zum Teil auch, wir haben sehr viel für die Partei gearbeitet. Und da wollten sie schon Angaben haben, bevor das Haus überhaupt zu Papier gebracht worden ist. Das waren oftmals unsinnige Forderungen. Mhm. Aber irgendwann ist das im Gespräch dann immer wieder alles gut gegangen.
Und du hast dann dein erstes Team gehabt, 6 bis 8 Leute.
Ja.
Was war für dich so die Aufgabe als Führungskraft eigentlich auch? Wie hast du da versucht, dein Team auch zu führen? Was hast du da gemacht?
Ja, ich musste viel auch mit bei den Leuten am Reißbrett sein, mit ihnen zusammen ihnen die Arbeit erklären, weil auch nicht alle Ingenieur waren. Waren auch welche, die auch so von der Seite her rein kamen ins Fachgebiet. Und wir haben auch gemütlich beisammengesessen und haben mal einen Geburtstag gefeiert, sodass immer eine gute Stimmung auch war.
Das ist gar nicht so unwichtig, ne, mit der guten Stimmung.
Ja. Aber es gab auch mal einen Querschläger dabei, einer, der ewig zu meckern hatte und der sich auch nicht ordentlich aufführte. Zum Glück hat er nachher gekündigt, sodass ein Kollektiv auch ordentlich
war wieder Ruhe.
Wieder Ruhe einkehrt.
Sonst hättest du ihn dir zur Seite nehmen müssen.
Ja, ja. Ja, das ist nicht so einfach.
Das ist nicht so einfach, ne?
Nee, ist nicht so einfach.
Ja, und du bist dann tatsächlich vom Lehrling in Küritz bis zum Ingenieur, hast du es dann gebracht? Warst du dann zufrieden oder wolltest du gern noch weiter?
Nee, damit war ich zufrieden. Ich kann eigentlich sagen, dass ich auf ein gutes, erfülltes Berufsleben zurückblicken kann. Ich habe damals im Wohnungsbaukombinat, wo ich gearbeitet habe, alle Arbeiten machen können, die in meinem Beruf überhaupt vorkommen. Nicht nur einfach nur Gas und Wasser, sondern es waren auch medizinische Einrichtungen, es waren Großküchenanlagen, es waren Laboreinrichtungen.
Also und, abwechslungsreich.
Ja. Und waren Schwimmbäder damals noch, war ja ganz neu für uns. Es gab nirgendwo hier ein privates Schwimmbad oder ein Hotelschwimmbad. Die ersten Schwimmbäder, die hier in Auftrag gegeben worden sind, das waren von der Partei, in den Ferienheimen der Partei. Mhm. Und da musste man dann auch die Firmen aufsuchen, die das Material dazu liefern. Mhm. Und das war ganz, ganz schwierig, weil ja zu DDR-Zeiten immer Materialknappheit herrschte.
Genau, man musste teilweise Jahrzehnte auf dem Auto warten. Mich würde nochmal interessieren, du hast gesagt, du kannst auf ein erfülltes Berufsleben zurückschauen. ich habe so den Eindruck manchmal, dass die Generation, die jetzt so ins Berufsleben kommt, dass der das oft ganz, ganz schwer fällt, irgendwie ihren Platz zu finden, weil sie auch eine unendliche Auswahl haben an Möglichkeiten zu arbeiten. Also ich kann in die Richtung gehen, ich kann in das Land gehen, ich kann ein Praktikum machen, ich kann eigentlich von zu Hause aus arbeiten, ich kann irgendwo im Büro sitzen. Und vielen fällt es schwer zu entscheiden und einen Weg zu finden. Damals gab es bei euch natürlich nicht diese Auswahl. Ihr habt einfach mal gemacht. Auch das sagt man eigentlich heute wieder. Einfach mal machen, ausprobieren. Aber was würdest du jungen Leuten heute empfehlen? Wie kommt man denn zu einem guten Job?
Bei uns war ja die Tatsache, dass ewig Mangel herrschte. Mangel an Fachkräften, genauso wie Mangel an Material. Und man wusste, als Fachkraft konnte man eigentlich nicht entlassen werden.
Ja.
Es sei denn, man hätte eine kriminelle Handlung begangen. Man war quasi unkündbar.
Ja.
Und wir mussten uns Mühe geben, dass wir unsere Aufgaben erfüllen, dass wir alles fachgerecht abliefern, mit hoher Qualität, und haben dann auch nicht immer Dank bekommen, aber wir waren dann auch selbst zufrieden.
Und ihr habt, so wie du auch erzählt hast, dazugelernt, und auch so wird man denn ja unkündbar vielleicht sogar, wenn man sich weiterentwickelt, zu einer Fachkraft wird. Heute sprechen wir auch von Fachkräftemangel. Das heißt, jeder muss auch selber schauen, wie er sich weiterbildet. Unternehmen müssen schauen, dass sie den Mitarbeitern den Raum geben, sich zu bilden. Das ist, glaube ich, heutzutage mindestens genauso wichtig. Aber man braucht auch eine gewisse Eigenmotivation, sich zu bilden. Ne?
Ja, an Weiterbildung sicher war damals auch die Rede. Es kam ja damals EDV auf, und wir haben auch Lehrgänge besucht, um reinzukommen in das Fachgebiet elektronischen Datenverarbeitung, die erst langsam sich unserem Fachgebiet näherte. Es gab ja in den Betrieben überall noch keine Computer. Es war alles Handarbeit. Und die Weiterbildung, es war leider die Weiterbildung auf das Ideologische geschoben worden immer wieder. Es kamen immer wieder Vorträge, wo es hieß, ja, ihr müsst ein Gewerkschaftslehrjahr machen. Oder die anderen Genossen mussten ein Parteilehrjahr machen. Die wurden aus der Arbeit abberufen, um ideologisch geschult zu werden.
Postmahlzeit.
Und das hat eigentlich der Sache einen Abbruch getan.
Ja.
Das war ja für die Sache gar nicht hilfreich.
Nee.
Aber ja, damals zu DDR-Zeiten, das war eine schwierige Sache.
Ja. Opi, du hast ja deine Berufszeit quasi in der DDR-Zeit erlebt und hast ja schon vorhin erzählt, dass du dich in der Kirche immer sehr engagiert hast. Und ihr hattet tatsächlich auch Beziehungen ins Ausland, was ja eigentlich sehr ungewöhnlich war zu DDR-Zeiten, und zwar bis nach Afrika. Erzähl doch mal.
Ja, wir bekamen eines Tages, ich glaube in den 70er oder 80er Jahren war das, Besuch von einer Frauengruppe aus Mosambik. Die DDR war ja freundschaftlich verbunden mit Mosambik und erlaubte das, dass Gruppen von Frauen oder auch Männern hier nach Deutschland kamen, und so auch eine Gruppe von diesen Frauen aus der Kirche Mosambik. Und wir wollten ja nun, dass sie von ihrem Leben berichten, und da stellten wir fest, dass sie in bitterer Armut wohnen und dass sie Lebensmittel knapp sind und dass sie wenig an Bekleidung kaufen können und dass sie aber trotzdem nicht unzufrieden sind. Sie sind darin aufgewachsen, aber sie erhoffen sich jetzt eine Besserung, indem sie freundschaftlich verbunden sind mit den sozialistischen Ländern wie auch der DDR. Und als die Frauen dann wieder weg waren, sind wir uns einig geworden, wir müssen irgendwas tun, wir müssen ihnen ein Hilfspaket hinschicken. Denn in der DDR war es ja üblich, Solidarität zu üben, Solidaritätspackungen, Pakete zu schicken. Und so haben wir uns in der Kirche umgehört, wer macht mit, dass wir Pakete packen. Und das führte dann dazu, dass wir, ich glaube, es waren fast 20 Jahre, uns einmal im Monat getroffen haben mit circa 5 Leuten, die Pakete gepackt haben. an jedem Abend hatten wir
20 Jahre, Wahnsinn.
Ja, hatten wir etwa vier, vielleicht manchmal fünf, manchmal auch nur drei Pakete. Und wir haben Kleidung gesammelt und haben allen Bekannten und so gefragt, ob sie Kleidung abzugeben haben oder ob sie was Neues, denn Neues durfte nicht geschickt werden. Wir mussten uns informieren, was ist erlaubt. Und da stellten wir fest, da ins Ausland erlaubt waren, von jedem Gegenstand durfte nur ein Stück geschickt werden. Wir haben dann also auch Lebensmitteltüten, zum Beispiel Reis, geschickt und durften aber nur eine Tüte Reis und eine Tüte Haferflocken und dann ein Shirt und eine Hose und noch irgendwas anderes. Und da musste ein Inhaltsverzeichnis angefertigt werden und die Gegenstände mussten in portugiesischer Sprache aufgeführt werden. Da haben wir uns kundig gemacht und das alles fertig bekommen. Die ersten Monate ging alles gut, fast ein ganzes Jahr lang. Dann plötzlich kam das, dass die Pakete zurückkamen, und zwar schon aus Rostock. Und da fragten wir bei der Post nach, warum das aus Rostock zurückkehrt. Ja, die Post wusste das nicht. Hat gesagt, also ihr habt alles richtig gemacht. Das Inhaltsverzeichnis ist tadellos, alles einwandfrei. Und das ging monatelang so, über Jahr und Tag haben wir uns da mit rumgeschlagen und haben manches Mal das Paket so, wie es war, wie es zurückgekommen ist, haben wir das überklebt, die Stempel überklebt, haben sie erneut aufgegeben. Ja. Und dann sind sie manchmal durchgegangen und manchmal sind sie wieder zurückgekommen. Ja. Bis einen schönen Tag mal ein Beamter zum Pastor gekommen ist, der gesagt hat, hören Sie auf mit Ihren Paketaktionen, Sie können schicken so viel, wie Sie wollen, es kommen alle zurück. Und da wollte der Pastor Rücksprache nehmen, und Moment mal, setzen Sie sich mal, wie ist Ihr Name? Hat er gesagt, mein Name interessiert Sie, hat Sie nicht zu interessieren. Der hat seinen Namen nicht genannt, der hat nicht genannt, wo er herkommt. Offensichtlich muss er vom Zoll gewesen sein. Ja, es war, für die DDR war das sicher arg, weil sie glaubten, wir würden von dem bisschen, was wir haben, nur auch noch was wegschicken ins Ausland. Aber wir haben ja wirklich nur gebrauchte Kleidung verschickt und eingepackt. Und von den Lebensmitteln haben wir ja auch nichts weggeschickt, was nun wirklich besonders bedeutend war und hier die Volkswirtschaft umgeschmissen hätte. Aber es ist fast 20 Jahre gegangen. Und zum Schluss war es so, dass hier ein Student gekommen ist und eigentlich mehrere Studenten aus Mosambik. Viele junge Männer aus Mosambik haben hier in der DDR studiert. Und in der Nähe hier hatten wir einen, Paulino nannte er sich, hat Landwirtschaft studiert. Und wir hatten dann Kontakt zu ihm, als die DDR zu Ende ist, hat sein Studium auch beendet. Er ist zurückgeflogen nach Mosambik. Und dann haben wir ihn gefragt, was er denn braucht. Und da kamen wir drauf, er braucht am meisten Sämereien. Und da haben wir ihm ziemliche Sendungen geschickt mit Sämereien, mit Bohnen und Schoten und Gurkensamen und vieles andere mehr. Und er schickte uns dann Fotos, wie er große Beete anlegt und wirklich zu der Ernährung dort auch beigetragen hat. Ja. Dann haben wir, einmal schickte er ein Foto von Jugendlichen und sagt, die Jungs wollen Sport treiben und sie wünschen sich, dass sie auch so ein gleichartiges Shirt alle anhaben, ob wir da nicht was machen können. Und da haben wir hier rumgefragt und haben ein Shirt, das war gar nicht so einfach, dass wir, glaube ich, 15 Shirts mit dem gleichen Aufdruck beschaffen konnten, ohne das jetzt drauf zu achten, was da drauf steht. Das konnten wir nicht beeinflussen. Wir konnten keinen Betrieb beauftragen, der was beschriftet. Wir mussten jetzt nehmen, was da war. Und das haben wir dann auch gemacht und kriegten dann später auch ein Foto, wo die alle drauf waren mit unseren Shirts an. Diese ganze Jugendsportgruppe, die Fußball spielen, haben auch Bälle geschickt. Dann haben wir auch Luftpumpen geschickt, um die Bälle wieder aufpumpen zu können. Und so hatten wir einen regen Kontakt über viele, viele Jahre hindurch, bis schließlich jetzt neue Gebührensätze dort ins Ausland gültig wurden, die so teuer waren, dass es für uns nicht lohnte, ein Paket zu schicken. Das Porto wäre teurer gewesen, als wie der Paketinhalt wert war.
Und habt ihr noch Kontakt zu ihm?
Nee, wir haben jetzt keinen Kontakt mehr. Er hat sich nicht gemeldet und wir wussten nicht, kommt da noch was an oder kommt nichts an. Und er hat dann mal geschrieben, wir sollen ihm Geld schicken. Und dann haben wir auch mal eine kleine Summe, $50 mal geschickt. Aber es ist ein ganzes Jahr später hat er geantwortet, jetzt wäre das Geld angekommen.
Ja, ist ungewiss, was damit passiert.
Also wir haben, wo er sich nicht gemeldet hat, haben wir den Versand eingestellt. Und wir haben 5 Jahre nichts von ihm gehört und jetzt hat er sich plötzlich gemeldet, dass er in Deutschland war. Er hat Kontakte zum Markus Meckel, den ehemaligen DDR-Außenminister, der bei der Freien Regierung noch mal DDR-Außenminister war. Zudem hatte er damals, als er hier studierte, auch Kontakt und hat bis jetzt noch zu ihm Kontakt gehalten. Und der hat ihn noch mal eingeladen hier in die DDR. Denn es geht darum, die hier gearbeitet haben, die Mosambikaner, die sollten Geld bekommen von ihrer Regierung. Die Deutschen haben der mosambikanischen Regierung Geld überwiesen und einen Teil sollte den Arbeitern aber auch dann zugutekommen, wenn sie nach Hause kommen. Und das ist bis heute nicht erfolgt. In Mosambik demonstrieren diese Leute noch, die in Deutschland alle hier gearbeitet haben, wollen von der Regierung da Geld haben, was sie aber nicht kriegen, weil die selber auch arm sind. Und so ist dieser Paulino nochmal hier gewesen und ist mit jemandem zusammen nach Bonn geflogen oder nach Berlin und hat da in einer Dienststelle versucht, was zu erwirken. Mir ist aber nicht bekannt, wie es ausgelaufen ist.
Ja, auch ein spannendes Kapitel in deinem Leben, das nochmal so ganz über die Grenzen hinausgeht. Du bist dann nach deiner Arbeitszeit auch langsam Richtung Rente und Ruhestand gegangen und hast dir aber auch nochmal wieder was Neues vorgenommen. Und das finde ich ja auch dann so beachtlich bei dir, dass du dir immer wieder was Neues vorgenommen hast. Und zwar hast du gesagt, ich möchte eigentlich ganz gern noch meinen Führerschein machen. Und den hast du dann mit 59 gemacht und am 60. Geburtstag hast du ihn in deinen Händen gehalten. Was war das für ein Gefühl?
Ja, das war ein gutes Gefühl. Wir haben gegen Ende der DDR immer schon mit dem Gedanken gespielt, sollten wir ein Auto kaufen oder nicht. Wir hatten gute Beziehungen zu einem tschechischen Ehepaar und wir haben mehrfach im Böhmerwald und in der Nähe von Pilsen wunderschönen Urlaub machen können. Diesen Ort konnten wir mit der Bahn wunderschön erreichen, ohne Komplikationen, sodass wir hier eigentlich kein Auto brauchten. Zur Arbeit bin ich gerne mit der Bahn gefahren, über 40 Jahre von Warnemünde nach Rostock, sodass wir unbedingt ein Auto nicht brauchten. Ich hörte immer von meinen Kollegen, welche Schwierigkeiten die hatten, wenn ein Auto in die Werkstatt musste. Wie viel Flaschen Schnaps sie geben mussten, damit das auch wirklich repariert wird, überhaupt angenommen wird. Und so war eigentlich so ein doller Drang, ein Auto zu besitzen, zunächst nicht vorhanden. Aber dann, als die Wende kam und wir sahen, hier, jetzt ändert sich einiges, jetzt können wir auch mal, werden wir ins Ausland fahren können, habe ich gesagt, also jetzt ist höchste Zeit, jetzt muss ich einen Führerschein machen. Und da bin ich zum Kraftverkehr der DDR, was noch galt, und habe mich eintragen lassen und die haben gesagt, na, Sie wissen ja Bescheid, 2 Jahre wird es dauern. Ja, sag ich, wenn das nicht anders geht, müssen wir das so machen.
Und dann änderten, hast du es mit Schnaps versucht?
Nee. Dann ändern sich die Verhältnisse. Die Verhältnisse änderten sich so schnell, dass dann hier in Warnemünde eine private Fahrschule eröffnete. Und da habe ich mich sofort angemeldet.
Wann war das?
Anfang 1990. Da habe ich mich dann sofort angemeldet. Und dann war hier bei der Stadtentsorgung war ein Pausenraum für den Unterricht vorgesehen. Da sind wir dann abends hin, hatten abends den Unterricht bekommen, war ganz schlechte Bedingungen. Da war eine Lampe an der Decke, wo eine Birne ausgefallen war, also war ganz schlechtes Licht. Aber wir haben das durchgestanden, ich habe den Führerschein bekommen und das hat dann so hingehauen, dass zu meinem 60. Geburtstag ich die Prüfung bestanden habe. Und morgens früh am Geburtstag war die praktische Prüfung. Ich musste mich treffen am Margaretenplatz mit dem Fahrschullehrer und wollte eben die Prüfungsfahrt machen und der Fahrschullehrer kam nicht. Wir standen da mit dem
Lehrer, Geburtstag.
Standen da und der Prüfungslehrer, der kam nicht. Schließlich sahen wir ihn ganz weit zu Fuß ankommen. Schimpfte furchtbar und sagt, habt ihr das denn nicht mitbekommen? Ist euch nicht gesagt worden, dass ich zu Hause abgeholt werden will? Nee, wir wussten das nicht. Ja, dann ging schließlich die Fahrt los durch verschiedene Stadtgebiete.
Und ich kann mich noch erinnern, ich habe auch eine deiner ersten Fahrten mitgemacht, saß hinten auf dem Rücksitz und war ganz gespannt, wie du dich schlagen würdest, aber wir kamen am Ziel an.
Ja.
Also sehr vorbildlich, finde ich toll, wenn man sagt, ich lehne mich nicht zurück oder auch gerade wenn das Thema Rente irgendwann kommt unter Ruhestand, ich lege die Füße hoch, ich bleibe zu Hause. Im Gegenteil, ihr wart eigentlich immer sehr aktiv und habt immer viel dafür getan, mobil und agil zu bleiben. Und das ist wahrscheinlich auch eine der Gründe, warum ihr ja tatsächlich 62 Jahre verheiratet seid, bis auf den heutigen Tag. Ich selber bin ja auch verheiratet, jetzt das 9. Jahr mittlerweile, habe aber noch einige vor mir. Also du hast einen großen Vorsprung. Was würdest du mir denn raten? Worauf muss ich achten, damit ich auch 62 Jahre schaffe?
Ja, also man muss zunächst mal auch wirklich wollen, dass man den anderen wirklich so mag, dass man sagt, ich komme über die Jahrzehnte mit diesem Menschen. Wir haben ja lange Zeit gebraucht, bis wir wirklich geheiratet haben. Sind 5 Jahre sind wir unterwegs gewesen. War damals auch eine schwere Zeit, wo vieles nicht ging. Aber ich sage mir, ich habe jetzt Ja gesagt in der Ehe und ich will jetzt auch nicht wortbrüchig werden. Und ich habe auch gemerkt, dass diese Frau auch ähnlich denkt wie ich, dass sie auch willens ist, dass sie auch dabei bleibt. Und wir haben uns auch gesagt, wir müssen unsere Ehe auch pflegen. Wir müssen sehen, dass wir uns Schönes gönnen, dass wir gemeinsam schöne Erlebnisse haben, ob es Urlaub ist oder anderes. Und sind dadurch eigentlich gut über die Runden gekommen. Ich freue mich, dass meine Frau mitmacht, dass wir auch mit unseren Kindern ein gutes Verhältnis haben und haben das weitergeben können an alle. Ich kann nur weitergeben und sagen, habt Geduld und seht zu, dass ihr auch bei schwierigen Situationen eine gemeinsame Sprache findet. Und auch wenn es mal sacken muss und man drüber vielleicht ein paar Tage oder Wochen mit einem Problem umherläuft, muss man aber letzten Endes darauf bedacht sein, dass es weitergeht und dass man dann hinterher aber auch wirklich eine schöne Zeit hat.
Ja, und wenn du heute zurückblickst, du bist heute im Jahr 2020, das Internet ist überall, ihr selber nutzt auch ein Smartphone und WhatsApp. Und du hast eigentlich diese ganze Entwicklung, auch die technologische Entwicklung natürlich so mitbekommen, 1931 in Kölschen, weit, weit vor der ganzen Entwicklung mit TV, Radio kam dann, hast du erzählt, bis heute Internet. Heute haben wir eine Welt, die komplett vernetzt ist und digitalisiert ist. Wie erlebst du das Thema Internet und Digitales?
Ja, ich sehe, wie Menschen, die viel damit zu tun haben, wirklich auch oftmals überfordert sind. Kann davor nur warnen. Man muss sehen, dass man auch gesund bleibt, dass man nicht bis in die Nacht hineinarbeitet, sondern dass man die Dinge zwar versucht zu beherrschen, sie gut in Angriff nimmt, aber trotzdem Mensch bleibt und sich nicht übernimmt. Man muss wirklich auch, man darf die eigenen Kräfte nicht überschätzen.
Das finde ich einen sehr guten Spruch und ich sehe es ganz genauso. Man tendiert ja schon dazu, gar nicht mehr das Ganze abzuschalten und auszuschalten. Das muss man, glaube ich, immer mal wieder tun, um aufzuatmen und ja, einzuatmen dann auch wieder.
Genau, so ist es.
Ja, Obi, ich danke dir für dieses intensive, lange, spannende Gespräch. Wir haben wirklich über ganz viele Themen gesprochen, aus deiner Historie, aber auch über Historie von Deutschland eigentlich bis heute. Hast du noch einen Satz, der dir wichtig ist, den du uns zum Schluss nochmal mitgeben möchtest?
Ja, man soll sich treu bleiben, man soll ehrlich bleiben und sich gut stehen und sehen, dass die Ehe und auch die Beziehungen zu Kindern und Enkeln und Urenkeln gut sind, nicht abreißen und dass man selbst rege bleibt, sich umsieht, nicht im Sessel sitzen bleiben, gelenkig bleibt, bisschen Sport macht. All diese Dinge gehören zusammen.
Vielen Dank für dieses Gespräch.
Bitte, bitte.
Und wir sind am Ende dieser ganz besonderen Folge, eine Episode
die ich mir natürlich noch in vielen, vielen Jahren anhören werde. Ich bin froh, dass ich diesen Moment und diese Erinnerung aufgenommen habe und ich hoffe, dass auch ihr darüber nochmal zum Nachdenken gekommen seid und vielleicht auch nochmal sagt, ja, auch ich frage nochmal bei meinem Opa oder meiner Oma nach, wie war das eigentlich? Denn ich glaube, wir können wirklich viel von unseren Großeltern lernen. Schreibt mir gerne auch Feedback, schreibt mir, wie es euch gefallen hat, schreibt mir, was ihr euch wünscht für die nächsten Folgen, bewertet den Podcast gerne und schreibt einen Kommentar bei Apple Podcasts zum Beispiel. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, ihr bleibt gesund und wie immer, bleibt connected. Bis bald.